Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über das Thema.
Und das Thema diese Woche ist natürlich Sylt und das 9-Euro-Ticket, damit die Massen dorthin kommen. Der Titel ist The Purge Sylt Edition.
Werbung. Sascha, ich würde gerne mit dir über Ist so, der Ernährungspodcast, sprechen. Das ist ein Podcast, der alle Ernährungsmythen mal ganz genau unter die Lupe nimmt. Und zwar von Achim Sahm. Er ist Ernährungswissenschaftler und Bestsellerautor, der wirklich informativ und unterhaltsam alles rund um Ernährung erklärt, vor allem aber ohne erhobenen Zeigefinger.
Ja, Jule, du weißt ja, ich bin sehr oft auf TikTok unterwegs und da gibt es nun wirklich unfassbar viele Leute, die einem alles Mögliche über Ernährung erzählen, wie man richtig intervallfastet, wie man richtig abnimmt, was Sportler essen sollen oder eben auch nicht. Und da bietet Achim Sahm zusammen mit der Moderatorin Julia Rohrmoser eine echte Orientierung durch diesen gigantischen und sehr verwirrenden Wust an Informationen.
Regelmäßig laden die beiden sich aber natürlich auch noch Gäste in den Podcast ein. Und es geht von ErnährungsforscherInnen über ÄrztInnen bis hin zu Prominenten. Wichtig ist ihnen dabei, dass jeder so, wie es am besten passt und ohne Verbote sich ernähren soll. Die bringen nämlich laut Achim gar nichts.
Ja, das ist auch genau mein Ansatz, dass man da so mit einer befreiten Haltung rangehen kann. Jeden Donnerstag gibt es diesen empfehlenswerten Podcast. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge. Natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hört hinein, Ist so, der Ernährungspodcast.
Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende.
Denn wir haben uns diese Woche überlegt, egal wie modern eine Gesellschaft ist, es muss ein Grundrecht auf Durchdrehen geben.
Das hört sich vielleicht so ein bisschen steil an, aber wenn man mal so durch die ganzen gesellschaftlichen Themen so durchswitcht, dann ist ja jetzt Sylt so ein kleines Symbol dafür, dass mit dem 9-Euro-Ticket da alle möglichen Leute hingefahren sind und da Party auf eine Sylt-untypische Weise gemacht haben. Aber es gibt ganz häufig Situationen in der Gesellschaft, wo so eine Art institutionalisiertes Ausflippen da ist. Ja, wenn Oktoberfest, klassisches Beispiel, oder vielleicht noch klassischer der Karneval, ein bisschen moderner, ein bisschen mehr in Richtung diese Chaostage, der 1. Mai oder eben aktuell dieser Sturm auf Sylt, was immer das auch sein mag. Und wir wollen über diese Freiräume sprechen, die Freiräume zum Durchdrehen, die wir alle brauchen und die aus unserer Sicht eigentlich sogar eine Art Grundrecht darstellen.
Für alle, die jetzt den Titel gesehen haben und sich dachten, The Purge habe ich noch nie gehört, was ist das? Es ist ein Film, nach dem wir diese Folge benannt haben. Für alle, die nicht wissen, um was es in diesem Film geht. Es gibt in diesem Film diese Idee einer Purge-Nacht, also einer Reinigungsnacht, die einmal im Jahr in einem fiktiven Staat, der Amerika sehr ähnlich ist, stattfindet. Und in dieser Nacht sind alle Verbrechen inklusive Mord legal. Das heißt, in dieser Nacht stellt die Polizei, die Feuerwehr und die Krankenhäuser ihre Dienste ein für diese Nacht eben. Und dann kann man in dieser Zeit ja rausgehen und purgen, reinigen. Also man muss sich das so vorstellen, die Idee dahinter war so ein bisschen, die Kriminalitätsrate und die Arbeitslosenrate werden gesenkt, weil in dieser Nacht einmal dieses Unrecht, das sonst so unterm Jahr begangen wird, erlaubt ist und die Leute deswegen so ihre Aggressionen abbauen. Aber natürlich ist es trotzdem eine sehr darwinistische Sicht auf die Dinge. Wir wollen den Film jetzt auch nicht krass abkulten. Es ist einfach ein Horror-Splatter-Film, muss man am Ende auch sagen.
Ja, so eine Dystopie, wo es natürlich auch am Ende darum geht, dass Purge so eigentlich satirisch ist. Das ist halt eigentlich gar keine Reinigung, sondern eben in Teilen so eine Art Massenmord von Schwächeren. Das ist jetzt aber erstmal nur so der analytische Teil. Das, was uns daran eher interessiert, ist, dass als Satire, okay, The Purge, dieser Film, aber da gibt's ja ganz viele Bereiche in unserer heutigen Gesellschaft, wo wir uns vielleicht gar nicht so bemerkt, aber doch immer wieder ganz deutlich Freiräume geschaffen haben, wo Menschen ausrasten, durchdrehen.
Ganz genau, weil wenn man mal so ein bisschen hinter diesem Mechanismus durchdrehen blickt, dann würde ich schon sagen, das ist jetzt bei The Purge natürlich mit Mord und mit irgendwie alles ist erlaubt, so krass überzeichnet. Aber dahinter ist ja schon diese Idee, in jedem Menschen steckt so ein Tier und es muss einmal irgendwie so seine Aggressionen rauslassen und einmal so richtig durchdrehen. Und ich glaube, dass das in vieler Hinsicht schon in der Gesellschaft ein Stück weit verankert ist, auch bei uns, nicht so krass wie in dem Film, sicherlich kleiner, aber wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, die Gesellschaft wie ein Acker, dann gibt es schon Räume, die der Staat so mit Zäunen zieht, wo man sagt, um diesen Acker herum ziehen wir jetzt einen Zaun und darin darf man machen, was man eben darin macht. Also man kann sich das, wenn man jetzt weggeht, mal von den Verbrechen hin zu, sage ich mal, was sehr Niedrigschwelligem, zum Beispiel dem Trinken am Wochenende, dann gibt es in jeder Stadt irgendwie so diese Barmeilen, Partymeilen, wo man weiß, okay, man geht da am besten jetzt nicht irgendwie mit seinem kleinen Hündchen oder seinem Hauskätzchen oder seinem Kind hin. Aber es ist halt ein Ort, wo man so ein planmäßiges Durchdrehen hat, wo es okay ist, Alkohol zu trinken, wo man weiß, ab Freitagabend ist es da irgendwie so hang loose und die Leute rasten aus. Es ist vielleicht auch eine aggressive Grundstimmung. Und wird ein Raum geschaffen, wo Menschen nach ihrer 40-Stunden-Woche für 3 Tage planmäßig ausrasten können.
Ja, oder um es mal ganz konkret zu machen, es gibt halt Gegenden in fast jeder Stadt, würde ich sagen, wo man nicht überragend überrascht ist, wenn man am Abend in eine Lache Erbrochenes reintapst. Ja? Also so Orte, wo ganz klar ist, in einem bestimmten Zeitraum, es gelten hier ein bisschen andere, wahrscheinlich sehr viel weniger Regeln. Gar nicht keine Regeln. Wir wollen jetzt ja nämlich nicht einen komplett anarchischen, gesetzlosen Raum aufmachen. Aber dieses Durchdrehen, so ein Ort und so eine bestimmte Zeit zum Durchdrehen, dem wollen wir so ein bisschen hinterher spüren. Das hat ja ganz viele Facetten. Und diese vielen Facetten, die besprechen wir so ein bisschen. Eingangs würde ich vielleicht mal so reingeben, dass ganz viel von dem, was wir gerade besprochen haben, auch so das Fußballstadion, ja, oder der Vatertag als ein Tag, wo man ausflippt, so The Purge für Betrunkene gewissermaßen.
Junggesellenabschiede, vor allem muss man auch sagen, für betrunkene Männer ja eher. Also es ist schon auf jeden Fall auch ein Raum, wo ich sagen würde, natürlich gibt es auch Frauen, die das Angebot der Junggesellinnenabschiede wahrnehmen. Trotzdem würde ich aber sagen, dass es ganz viele Räume sind, in denen ein krasser Männerüberschuss, Testoüberschuss herrscht.
Genau, und da sehen wir, dass ganz offensichtlich diese Durchdrehmöglichkeiten, wenn einem so die ersten 17 Sachen, die einem einfallen, vergleichsweise männlich, vergleichsweise maskulin gelesen werden, um es mal konkret zu machen, dann kann sein, dass da ganz tief was mit Aggression, Bewältigung von Aggressionen für Leute, die ansonsten ihre Aggression vielleicht gar nicht so gut bewältigen können, drin steckt. Und das über Purge-Moment, was so ein bisschen fast iconic ist und was jetzt in dieser Sylt-Frage auch manchmal ein bisschen besprochen wurde, ist ja der klassische Malle-Urlaub. Also Mallorca heißt die Insel ja immer genau dann, wenn man irgendwie die ganz malerische Nordküste besucht und wenn man da so rumpurcht und einen auch null die Kultur interessiert und schon gar nicht die Leute, die da leben, sondern wenn man hinfährt, um zu saufen und irgendwas anzuzünden, dann redet man ja vom Malle-Urlaub.
Und da hat Shark Shapira zu auf Twitter geschrieben, krass, was da auf Sylt abgeht. Einfach unter aller Sau. Wenn Leute von außerhalb eine Insel stürmen, die sich dort breit machen und ständig besoffen sind. Wo sind wir hier? Auf Malle?
Ja.
Es ist irgendwie diese ganzen Sprichwörter auch, was auf Malle passiert, bleibt auf Malle, scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr, ist ja schon auch so, die Leute wissen, was sie da bekommen. So, die wissen, also ich war jetzt noch nie auf Mallorca, ich war aber ehrlich gesagt auch noch nie auf Sylt. Ich stelle mir es aber so vor, dass das auf jeden Fall auf Mallorca so ein Ort ist, wo die Leute so richtig wissen, die arbeiten dahin. Also wenn ich da mit FreundInnen drüber rede, die da schon waren, dann ist es immer so ein, boah, noch 2 Wochen und dann endlich kann ich mal richtig die Sau rauslassen und so. Und ich kann das total gut verstehen. Ich finde Feiern auch total befreiend und ich finde, dass es so einen Raum im Alltag geben muss, wo man auch mal so alles abgibt. Also ich verstehe diesen Wunsch, total freizudrehen.
Ja, den Wunsch verstehe ich auch. Ich glaube, wir haben ja sogar, du und ich, Jule, so ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen an diesen Wunsch. Was ich sehr...
Ja, stimmt, wenn du freidrehst, dann liest du mal so ein spannendes Rousseau-Buch.
Ja, genau so. Das ist meine Vorstellung von The Purge, ist, wenn ich mich falsch rum aufs Sofa lege und französische Philosophen nicht im Original liegen.
Nee, das
ist natürlich Quatsch. Aber was schon wirklich so ist, ist, dass dieses Rumpurchen, dass man eigentlich immer über die Art der anderen auszuflippen und auszurasten, die Nase rümpft und seine eigene entweder gar nicht richtig wahrnimmt oder für einigermaßen normal hält. Und dann gibt es ja ganz viele unterschiedliche Facetten davon, die was bei denen einen der Malle-Urlaub ist und dann sagen, ach, der Malle-Urlaub. Und es sind dann genau die Studienräte, die aber im Karneval komplett freidrehen oder die StudentInnen, die dann irgendwie zum Oktoberfest fahren und sich da über 3 Tage bis in die Besinnungslosigkeit reinsaufen. Es gibt auf jeden Fall nicht nur mit Männlichkeit so eine enge Verbindung. Ja, dass das schon häufig so ein Männer-Purge-orientiertes ist. Das in den Filmen, glaube ich, auch ein bisschen so, weil vollkommen klar ist, da herrscht in allererster Linie Gefahr für körperlich schwächere Menschen. Und das ist, das spielt definitiv mit und das ist auch die Bedrohlichkeit dabei. Das ist eine Dimension. Und neben der Männlichkeit ist auch Drogen und Alkohol immer irgendwie mit dabei.
Wobei ich trotzdem sagen würde, dass diese Räume sich gesellschaftlich echt verändert haben und das früher schon auch so ein bisschen so war, also ich kenne jetzt so vor allem die Landedition, was so, sag ich mal, Oktoberfest oder Volksfest oder so ist oder Feuerwehrfest am Ende. Es sind so Orte, wo man so ein bisschen auch dieses, naja, also wenn dir auf dem Feuerwehrfest an den Arsch gefasst wird, dann musst du dich ja nicht wundern, was auf dem Feuerwehrfest. Also es war, ist so klar, das ist ein Raum, wo, ich sage jetzt auch mal so, die Gesetze, die, auf die man sich sonst so geeinigt hat in der Gesellschaft, nicht so recht gelten und man so ein bisschen sich nicht wundern muss, wenn einem da irgendwie so in die Grundrechte eingegriffen wird.
Zumindest war das früher so und ich weiß nicht, inwieweit das noch heute so ist. Es ist eigentlich natürlich eine Katastrophe, finde ich persönlich, dass solche gesetzlosen Räume auch missbraucht werden, wo auch Menschen einfach zu Schaden kommen, weil ein paar Leute denken, da kann ich ja komplett ausflippen.
Finde ich auch, aber ich finde, dass es heute inzwischen echt anders diskutiert wird und ich will damit überhaupt nicht sagen, dass das früher in irgendeiner Form richtiger war oder besser war oder so, sondern es war früher, glaube ich, viel, viel unsicherer für vulnerable Gruppen in solchen Räumen. Ich würde heute sagen, dass es viel mehr diskutiert wird, dass auch auf einem Oktoberfest gesagt wird, okay, hier ist irgendwie Nein heißt Nein und diese ganze MeToo-Bewegung, aber auch so, was drumherum passiert, ist inzwischen, glaube ich, Rassismus auch ein Riesenthema auf solchen Festen immer, habe ich das Gefühl. Das ist so, man kann noch mal so andere Parolen rauslassen auf dem Land und wirklich ekelhaft. Und ich glaube, dass sich da gerade was ändert. Aber ich glaube nicht, dass diese Räume überholt sind. Nee. Ich glaube, dass die trotzdem ihre Berechtigung haben. Ich finde es trotzdem aber wichtig, dass die Regeln gerade neu definiert werden und man eben nicht sagt, nur weil man hier irgendwie Alkohol saufen kann und was weiß ich mal einen durchziehen kann, ist gleich alles andere auch erlaubt, was sonst irgendwie verboten wäre.
Das ist vielleicht auch so ein bisschen mit der größte Unterschied natürlich zwischen diesem klassischen Purge im Film und diesen Räumen, die in der Gesellschaft absichtlich geschaffen worden sind. Auch in diesen Räumen gibt es immer noch Regeln. Und zwar nicht nur Gesetze, sondern auch so gesellschaftliche Konventionen. Und manchmal ist es sogar so, dass dieses rituelle Ausflippen einfach noch dreimal spießiger ist, als nichts zu machen. Also dass die Art und Weise, wie man jetzt hier, ich inszeniere meinen totalen Durchdreher und Ausraster, dass das eigentlich mega kleingeistig daherkommt, weil man irgendwie alle seinen Mut zusammennehmen muss und noch 17 Kümmerling trinken muss und dann tut man endlich mal das, was man sich sonst nie traut. Und es hat natürlich auch so ein bisschen was, nicht in allen Dimensionen, aber manchmal so ein bisschen was Peinliches fast.
Hm. Werden wir jetzt aber gerade schon Sylt angesprochen haben, es ist ja, es hätte praktisch so ein Durchdrehraum werden können, muss man ja sagen. Ja. Also mit der Einführung des 9-Euro-Tickets am Pfingstwochenende hat die Bild-Zeitung prophezeit, dass der Sturm auf Sylt ausbrechen wird. Also man kann sich das so ein bisschen horrorszenariomäßig vorstellen, der Sturm auf Sylt. Es wurden damals auch, ich weiß noch, dass dieser Artikel mit so dunklen Dünen, das sah fast so aus wie so ein Kriegs-, so ein Krimi irgendwie. Ja,
Putin
so.
Zieht nach Sylt.
Ja, genau. Man hatte so das Gefühl, es sind The Purge ähnliche Zustände, so überfüllte Regios nach Westerland, brennende Polunder, demolierte SUVs, dreckige Toiletten bei den Ausdarn-Bars, also so Worst Case für die SylterInnen
oder
beziehungsweise die wahrscheinlich HamburgerInnen, die dann nach Sylt fahren. Passiert ist es dann ganz anders.
Genau, weil tatsächlich Menschen nach Sylt gefahren sind und auch in einer höheren Besucherzahl, die meisten, die allermeisten schienen aber ziemlich friedlich zu sein. Und sogar die Punks, und das fand ich einfach besonders steil und auch irgendwie herzig, die Punks scheinen am Abend ihre eigenen Bierdosen weggeräumt zu haben und waren zwar, auch wenn sie sich auf einem Platz getroffen haben, wo man normalerweise eher nicht trinkt, und obwohl sie ihr Bier mitgebracht haben, waren sie super friedlich. Also wenn man am Abend die eigenen Bierdosen wegräumt, und zwar egal, ob das jetzt wegen Pfand ist oder weil man denkt, ach, wir wollen es nicht unordentlich hinterlassen, mit The Purge hatte das extrem wenig zu tun.
Ja, hören wir mal rein in einen wunderbaren Ausschnitt von Focus, die einen Punk, der wie gesagt nach Sylt gefahren ist, interviewt haben und ihn gefragt haben, wie er das denn da so findet.
Einfach nur wegen den Freunden hier und Leute mal treffen. Und ich war noch nie auf Sylt. Ich dachte so, aber ich komme auch nie wieder. Das ist nicht meine Insel hier so.
Ist nicht meine Insel. Ja, Bro, ist meine, lustigerweise auch irgendwie nicht, obwohl ich es da...
Du warst schon mal.
Ich war da und ich fand es anders, als man
so
gesagt
hat. Hast du so richtig Sansibar und so gemacht oder was hast du da gemacht?
Nee, zum einen war ich eher tagsüber da und abends war ich so müde, dass ich gar nicht mehr ausgegangen bin. Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, nicht so das klassische Sylt-Konzept. Da kenne ich mich zu wenig aus. Aber was er hier so gesagt hat in seiner sehr liebevollen Art, das ist nicht so meine Insel, aber wollte es mal ansehen, das habe ich ziemlich genau auch so gemacht. Wenn man das jetzt ganz genau nimmt, haben wir sogar dabei genau die gleiche Frisur getragen. Ich habe
also, ja, das muss man ja auch mal dazu sagen hier. Der Spiegel titelt, dank 9-Euro-Ticket, Punks besuchen Sylt. Einmalige Gelegenheit. Viele Touristen sind mit dem Sonderfahrschein der Bahn nach Sylt gefahren. Darunter auch 50 bis 80 Punker. Sie machen es sich auf den Promenaden und vor Supermärkten gemütlich. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich mir so, 50 bis 80 Punker?
Ja.
Ich wusste ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass es in Deutschland, ich finde, man sieht extrem wenig Punker. Aber weil ich in unserem Alltag oft erlebe, dass Leute denken, dass du einer bist, weil du auch diese Frisur trägst, würde ich dich jetzt mal gern fragen, A, als Sprecher der deutschen Punker-Szene, liebe Grüße auch an Micky Beisenherz und Jakob Lund, die nicht nur mit Straight Outta Campen einen, finde ich, sehr, sehr guten Podcast-Titel ins Leben gerufen haben, sondern die dich auch ein bisschen genannt haben und meinten, du bist der einzige Punker, den sie noch kennen.
Ja, also da sind einfach, ich weiß gar nicht, ob es einen Satz gibt, der weniger Zeichen, mehr Fehler versammelt. Es fängt damit an, dass zumindest früher so in Berlin, als tatsächlich noch reale Punks das gemacht haben, was sie halt gemacht haben, rumgepunkt. Da war Punker, also diese Eindeutschung, eher so eine Art Spottwort, weil das in bürgerlichen Zeitungen so zur Erklärung eingedeutscht worden ist. Und das war eigentlich so ein komplettes Quatschwort. Ja, und
so was wie Wegelagerer oder Vagabund. Oder
ja, so. Irgendwie so. Da hat man so, wer Punker gesagt hat, der war schon vollkommen klar, der hat zero von irgendwas verstanden. Also nicht nur von, nicht vom Punk, sondern von gar nichts. A und B, muss ich einfach dazu sagen, ich bin einfach null Punk. Ich bin einfach gar nicht Punk. Ich habe mir die Frisur von denen geborgt und ein Motto, was vielleicht so ein bisschen in diese Sylt-Situation reingespielt hat. Und zwar ein Motto, das in einem mega tollen Buch, das ich unbedingt empfehlen kann, zu lesen ist. Und dieses Buch heißt Verschwende deine Jugend. Und Verschwende deine Jugend
von
Jürgen Teipel, heißt der Mann. Das ist ein Doku-Roman. Und der hat einfach in den Ende der 70er Jahre in Düsseldorf, da ist deutsche Punk entstanden, hat er die prägenden Figuren interviewt und hat, also von Toten Hosen bis über ganz viele unterschiedliche Bands, viele von denen kennt man heute auch noch. Und die hat er interviewt und da hat er dann einfach so immer Interviewstücke reingeschnitten. Und es ist wirklich ein extrem empfehlenswertes Buch, Verschwende deine Jugend. Und da sagt ein Typ namens Ksausef Cech, der Musiker ist und heute einfach so Tatorte schreibt, also Tatortautor, glaube ich sogar ein sehr guter, der sagt, das Konzept des Punk sei für ihn irgendwie, wenn betrunken vor der Bühne zu stehen und dann da oben irgendwelche Leute zu sehen, die Gitarre spielen und dann zu denken, das kann ich auch.
Ja, cool.
Und dieses, das kann ich auch, das habe ich so adaptiert, weil ich irgendwie die ganze Zeit dachte, hey, so schwierig sind ganz viele Sachen nicht, das kann ich auch. Und dieses, das kann ich auch, das ist so eine Form von Alltagsselbstermächtigung. Und ich glaube, das war auch genau hier in diesem Sylt-Beispiel. Weil eigentlich, wenn man ganz genau nimmt, dann hat die Bild das provoziert. Niemand wäre auf den Gedanken gekommen, mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt zu fahren, wenn die Bild nicht getitelt hätte, große Angst vorm Punker-Ansturm oder was auch immer die getitelt haben, so ähnlich. Und dann denkt man so als Punk so, das kann ich doch. Ja, stimmt, wenn ihr das sagt, dann machen wir das einfach. Scheißegal.
Wobei ich habe dieses Interview, das wir jetzt auch vom Fokus hier gezeigt haben, es geht noch länger und in diesem längeren Teil sagt dieser besagte Punker auch, dass er dem Irrtum aufgesessen ist, dass Slipknot auf Sylt spielen würden und er wegen Slipknot dahin gekommen ist. Ja. Was ich irgendwie auch lustig finde, dass ich so eine Telegram-WhatsApp-Gruppendynamik auch unter PunkerInnen inzwischen verbreitet, dass man sich so Urban Myths oder so gegenseitig erzählt und dann fährt man, und dann gibt es halt Leute, die sind da extrem lange hingefahren, für nicht Slipknot sehen, weil die Knopf getreten, was ich aber auch lustig finde, die Vorstellung, dass Slipknot in Kampf
ja, macht. Ich finde es auch, wenn ich mir das so vorstelle, keine Ahnung, ob es so war, aber ich stelle es mir einfach so vor, dass man denkt, oh wow, ich würde schon gerne nach Sylt fahren, aber das macht bloß Bock, wenn da richtig viele andere Leute sind, die auch so sind wie ich, und deswegen setze ich mal einfach das Gerücht in ein paar Gruppen rein, so von wegen, da gibt es ein geheimen Konzert von Slipknot, und dann weiß man, okay, da fallen so viele drauf rein, die fahren dann einfach wirklich Hängemähnchen.
Hengameh hat auf Twitter unter Habibitus geschrieben, das Problem mit Sylt ist, wir würden stundenlang in der Bahn hocken, nur um Deutsche mit Geld und ohne Geschmack zu sehen. Was ich wirklich einen guten Tweet fand, weil für mich Sylt auch echt so ein bisschen und diese ganze Kulisse, also wenn das jetzt nicht wirklich passiert wäre, dieser in Anführungszeichen Mini-Sturm.
Stürmchen
auf Sylt.
Noch nicht mal Sturm. Ja.
Dann würde ich sagen, es ist das perfekte Drehbuch für einen seichten, öffentlich-rechtlichen Vorabend-Krimi, so ein Insel-Krimi, und zwar um Klassenkampf zu zeigen. Nämlich, die Sylter sind in Aufruhr, weil die Punker, ich gender hier jetzt einfach mal nicht, weil es wäre wahrscheinlich auch so erzählt, auf dem Dorfplatz stehen. Und es könnte auch so ein bisschen eine TKKG-Folge sein. Ja. So von wegen, okay, die Punker auf dem Dorfplatz, die Halunken, die da irgendwie sind und die trinken da Bier und zwar räumen die Dosen weg und so, aber
am Ende empfinden sie sich doch als ganz nett und so.
Und es ist halt so ein bisschen, und ich weiß, ich war noch nie auf Sylt, vielleicht ist es extrem schön da, aber ich stelle es mir so ein bisschen vor, wie ich sage jetzt mal in meinem Kopf, ist es das Dubai des kleinen Mannes. Also ich habe das Gefühl, dass da extrem viel Fake dran ist. Ich muss aber auch sagen, ich bin schwer enttäuscht. Kannst du dich noch dran erinnern, dass ich neulich ein sagenumwogenes Thermomix-Rezept gemacht habe und davon einfach 3 Kilo gemacht habe, weil ich die Größenverhältnisse nicht gecheckt habe. Und zwar eine Sansibar-Currywurst. Und ich liebe Currywurst. Und wenn man in Berlin Currywurst isst, die ist wirklich unfassbar gut. Und alle haben gesagt, das ist die beste Currywurstsoße der Welt. Und ich habe die gemacht und das ist anscheinend original. Die Sansibar, also dieses Kultlokal auf Sylt, hat dieses Rezept rausgegeben. Und es war einfach wirklich überhaupt nicht, gar nicht mal so lecker war das, leider.
Gar nicht mal so lecker passt ja zu ohne Geschmack hier von Hengameh. Aber das ist ja sowieso so, weil wir haben da eigentlich so eine mediale Projektion gehabt in der Bild-Zeitung. Das war ja so ein Fake-Klassenkampf. Ne? In Sylt ist eh das allermeiste irgendwie so fake.
Ja, ist es so? Weil ich weiß es nicht.
Also ja, das ist schon, also mein Gefühl, als ich da war und als ich mir das näher angeguckt habe und das eine Mal war, bin ich auch ein bisschen länger geblieben und habe versucht zu erspüren, was da das Besondere ist. Und da ist es, der Fake-Teil ist, das hast du, glaube ich, ganz richtig so erspürt aus der Ferne. Der Fake-Teil ist schon so ein bisschen, man möchte gerne Dubai sein und es geht, man kann dort aber schon mit sehr viel weniger Geld unterwegs sein und sehr viel mehr so tun, als würde man zu einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht gehören. Und da ist, glaube ich, viel Fake dabei. Ich weiß nicht, ob in Sylt alles Fake ist, aber auf jeden Fall ist Punks kommen nach Sylt, zwei Symbole prallen aufeinander, aber auch wirklich so veraltete Symbole. Das ist so ein bisschen wie der Göttinger Apothekersohn sich Klassenkampf vorstellen. Das ist natürlich überhaupt, hat null zu tun mit einem echten Klassenkampf. Aber was tatsächlich so war, ist, dass da die Bilder, die entstanden sind, gerade wegen dieser Punks und ihrer bunten Frisuren auf den Marktplatz und im Hintergrund liegen noch so deren Rucksäcke und die haben natürlich auch kein Hotelzimmer, weil fuck, mit ausreichend viel Bier braucht man im Sommer kein Hotelzimmer. So tun die da einfach ihre Sachen hin und dann siehst du Bilder, die du medial kennst.
Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst es gleich auf die Chaostage hinaus, weil das natürlich so dieses Bild ist. Wobei, also ich habe die nicht miterlebt. Ich würde halt sagen, ich finde schon Chaostage, das klingt bedrohlich. Ich finde, das klingt so, holt die Kinder von der Straße. Es sind die Chaostage, sind Menschen in den Straßen unterwegs, vor denen man Angst haben muss.
Das war so ein bisschen tatsächlich Birch Atmo, ne?
Genau. Und ich würde jetzt aber sagen, dass was da passiert ist, und ich habe auch noch ein anderes Interview mit einem gesehen, der da hingefahren ist und gesagt hat, ja, wir sind jetzt hierher gefahren, auch weil das dann in den Zeitungen stand, dass wir hierher fahren können und so. Also die haben das fast so ein bisschen so als Serviertipp für das 9-Euro-Ticket wahrgenommen. Und dann meinte er aber auch so, ja, aber wir sind auch, also wir räumen auch abends unsere Dosen alle weg und der Polizist hat auch schon gesagt, dass er sich eigentlich freut, dass wir da sogar fast so ein bisschen freundlicher sind als die Jugendlichen von Fridays for Future, die vor einigen Monaten da waren und am Strand noch ihren Bierdosen dagelassen haben und so. Und das war so völlig, es war so the most Alman thing, das man sich so vorstellen kann, diese ganze Unterhaltung.
Ja.
Und da dachte ich mir, wenn selbst der Dorfpolizist aus Sylt oder Kampen sagt, das ist okay, dass ihr hier seid, dann ist es eigentlich nicht okay. Dann ist es eigentlich nicht diese Chaostage, die ich mir so vorstelle, aber vielleicht war das auch gar
das
nicht
ist,
so.
Ja, aber das ist auch wirklich nur die Andeutung der Andeutung von so einem Bild, was da entstanden ist. Die Chaostage, die ursprünglichen Chaostage, die waren schon ein bisschen ruppiger, um es mal so auszudrücken. Die sind Anfang der 80er in Hannover entstanden. Es gab zwar so ein bisschen Vorgeplänkel, aber da, ich glaube 1982 war es tatsächlich so, dass eine sogenannte Punkerkartei eröffnet werden sollte. Damals hat man noch gedacht, okay, Punks sind quasi die Vorstufe zur RAF, eine unmittelbare Staatsbedrohung, asoziale Subjekte außerhalb der Gesellschaft. Das solche Zitate waren damals wirklich gang und gäbe, auch in der Medienlandschaft. Und da sollte dann eine Punkerkartei aufgemacht werden. Die Gesellschaft ist gar nicht mit dieser Nonkonformität zurechtgekommen. Damals hat meine Frisur auch noch wirklich was bedeutet, quasi heute.
Wollte ich gerade sagen, ja. Hattest du damals Stress mit deiner Frisur?
Also ich meine, gut, ich habe die noch nicht gehabt, muss man dazu sagen.
So alt bist du noch nicht, aber hattest du, also das war ja nicht nur einmal, das war ja schon mehrmals, diese Chaostage, oder?
Ja, die waren seit 82 mehrmals und einmal, ich glaube 1995, sind sie auch richtig hardcore eskaliert. Und daran kann ich mich sehr gut erinnern, an das 1995, da ist nochmal dieses Schreckgespenst hochgekommen. Und das war auch, da gab's schon Purge-Elemente. Das war so ein Raum zum Ausrasten, wo Punks nochmal gezeigt haben, wir sind tatsächlich gegen den Staat. Vorher gab's auch so Orte wie die Hafenstraße, wo eine linke Szene auch richtig zeitweise sehr aggressiv war, sich teilweise gewehrt hat, teilweise selber aktiv geworden ist. Und solche Situationen, die gingen dann auch einher, jetzt was die Chaostage anging in Hannover, mit angezündeten Autos und richtig krassen Sachbeschädigungen und schon eine Atmosphäre der so einer anarchischen Atmosphäre, wo man überhaupt gar keine Gesetze mehr achtet. Ne? Dass solche Gefühle, jedenfalls das, was man medial gesehen hat, wurde noch krasser inszeniert, aber auch das, was man aus so sehr glaubwürdigen Erzählungen weiß, das war schon, vorsichtig gesagt, ruppig. Wie manchmal auch Berlin der 1. Mai wirklich gefährlich war.
Ich würde, wenn wir jetzt mal so ein bisschen so einen Schritt zurückgehen von, das gibt es ja schon heute auch in Berlin auf jeden Fall noch. Du hast eingangs gesagt, der 1. Mai, wobei ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich mir dachte, hätte man mir, bevor ich nach Berlin gezogen bin, 1. Mai gesagt, dann hätte ich auf dem Dorf gedacht, sorry, also, dass ich da irgendwie mit Klopapier und Rasierschaum irgendwie so ein bisschen was an die Schule geklebt habe. Das hatte nichts mit dem 1. Mai zu tun, der hier in Berlin ist. Ich finde schon, das ist sehr outstanding, was für eine Aggression hier in der Stadt am 1. Mai herrscht. Auch so dieses Gefühl von, ich war eigentlich die letzten Jahre immer gerne auch auf dem Maifest, weil ich diese Stimmung auch ein bisschen mag, dieses aufgekochte in der Stadt, jetzt passiert gleich was. Es ist eine ganz komische Stimmung am 1. Mai.
Fast wie so vor Gewitter, aber nur gesellschaftlich.
Genau, total. Ich habe aber dieses Jahr auch mit Baby gedacht, es ist nicht so eine gute Idee, jetzt irgendwie auf die Straßen zu gehen, weil wirklich eine aggressive Grundstimmung ist. Und ich finde aber, man kann mal total über diesen Raum sprechen, den finde ich BerlinerInnen, oder das reisen ja überall aus dem Land, die Leute dann dafür auch an, sich aus meiner Sicht total nehmen sollten, auch wenn ich sagen würde, was ich schade finde, da ist, dass am 1. Mai in Berlin natürlich nicht die Autos brennen, die in den beheizten Garagen stehen, sondern es ist irgendwie, wenn was demoliert wird, dann sind es oft so, ich sage jetzt mal, der Franchise-Bio-Supermarkt, den er ja aber auch irgendeine Person aufgemacht hat in einem Viertel.
Ja, also ich bin ja da sehr skeptisch, ob so Massensachbeschädigungen einfach dazugehören müssen. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, so einen Raum zum Ausflippen haben. Und da sehe ich, wie du, auch der 1. Mai, den kann man sich so ein bisschen nehmen. Ich mache aber sehr deutlich eine Grenze, die würden wahrscheinlich manche als spießig empfinden. Aber so eine Grenze zu sagen, also alles, was in Richtung Gewalt, erst recht gegen Personen, aber eben auch gegen Sachen, das trifft halt nie die Richtigen. Das gibt auch, was heißt, das trifft die Richtigen, finde ich auch falsch. Also nur, weil Leute ihr Auto in der Garage haben, finde ich es jetzt nicht cool, dass man sie anzünden kann, oder ab einer bestimmten Kostengrenze, finde ich alles falsch und schlecht gedacht. Aber was natürlich so ist, ist, dass so ein Raum zum Durchdrehen, da gibt es welche, die sind gesellschaftlich sehr akzeptiert, und da kann man sehr viel weitreichendere Sachen tun. Und dann gibt es Bereiche, die sind gesellschaftlich wenig akzeptiert. Da würde man jetzt nicht sagen, oh, da ist es ganz gut, dass die Leute mal durchdrehen.
Was aber natürlich schwierig ist, ist diese Erkenntnis, durchdrehen ist in der Gesellschaft irgendwie nötig und wichtig, und die Leute müssen sich auch mal irgendwie Gehör verschaffen, und die Leute sollen irgendwie auf die Straßen gehen, aber am besten nirgendwo, wenn es geht. Am besten so, dass es nicht stört.
Ja.
Und da ist natürlich dann so die Frage, das, was in Berlin am 1. Mai geschaffen wird, dieser Raum, ist ja eigentlich auch kein richtiger Raum, weil die Stadt kann ja nicht, die wird ja nicht in Watte gepackt, sondern es gehen in dieser Nacht super viele Dinge kaputt, es ist unsicher, es passiert einfach total viel, Polizeieinsätze en masse. Aber wo kann dann dieser Raum sein, den man zum Durchdrehen hat? Und ich finde, es gibt diese Räume, es gibt auch Möglichkeiten, aber ich würde sagen, man müsste vielleicht wegkommen von an diesem Tag könnt ihr irgendwie durch diese Straße laufen und alle Autos zerstören, weil das ist, glaube ich, wirklich serious crazy. Aber hinzugehen und zu sagen, es muss eine Form des Durchdrehens geben, beispielsweise in Form von Rauschen, Recht auf Rausch. Das finde ich in der Gesellschaft schon ein Argument, obwohl ich selbst nicht so super gerne Alkohol trinke, kann ich zum Beispiel das bei Alkohol total verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, ich brauche das.
Ja. Wenn man sich da so die Hintergründe anschaut, so die, was es theoretisch und so historisch bedeutet, dann ist natürlich klar, wir brauchen eine bestimmte Form von Blitzableitung, Blitzableiter in der Gesellschaft. Also es scheint einfach so zu sein, dass das ganz normale Leben in einer Zivilisation, ich kenne jetzt auch nichts anderes, Spoiler, aber in einer Zivilisation irgendwie Aggressionen aufbaut. Ganz vielerlei Aggressionen. Vielleicht ist es sogar heute einfacher mit den Aggressionen als noch vor ein paar Jahren, aber man baut Aggressionen auf und die müssen irgendwo raus. Und da ist es ganz offensichtlich so, dass mit solchen Gelegenheiten wie, wir können ja im komplett legalen Bereich bleiben, wie dem Karneval oder dem Oktoberfest, dass es so akzeptierte Räume des Durchdrehens gibt, wo Aggressionen abgebaut werden, wo Regeln überschritten werden, die sonst nicht überschritten werden, unabhängig davon, ob es sanktioniert wird oder nicht, ob man sich da erwischen lässt oder nicht, oder ob da sogar manchmal der Staat so ein Auge zudrückt, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich werde jetzt nicht sagen, dass in die Büsche pinkeln gleich durchdrehen bedeutet, aber es ist bei der Love Parade hier in Berlin, bei der ich sehr oft war, schon ganz klar gewesen, da hat die anwesende Polizei extrem viele Augen zugedrückt. Also von irgendwelchen Dealern, die da rumgeflogen sind, bis zu Leuten, die da gecampt haben, bis hin zu irgendwie, man hat hier mal kurz in die Büsche gepinkelt. Da, also nicht nur, dass es zu viel war, um es zu ahnden, sondern irgendwie war auch klar, naja, das passierte halt scheißegal.
Und ich kann dir nur sagen, so meine Wahrnehmung auf dem Land, wo ich aufgewachsen bin, ist auch schon, und ich weiß, dass es extrem viele Menschen gibt, die aus völlig unterschiedlichen Gründen völlig berechtigt ganz andere Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben. Aber diese Landpolizei, die ich so als Jugendliche kennengelernt habe, da war schon auch viel drin, so dieses, die haben einen am Wochenende nach der Dorfdisco, wenn irgendjemand besoffen war, also das war, ich sage jetzt mal, ich will jetzt nicht sagen besseres Taxi, aber die haben einen nach Hause gebracht und es war so klar, naja, also der war halt ein bisschen besoffen oder die war halt ein bisschen besoffen am Wochenende, das wissen dann auch die Nachbarn und die hat dann einen Schlüssel nicht mehr gefunden und lag halt vor der Haustür, ja gut, okay, ist passiert, Montag geht's dann wieder auf die Arbeit und ich würde wirklich sagen, dass einen das nicht im sozialen Ansehen des Dorfes oder so, das zumindest nicht degradiert hat und das finde ich schon krass, wenn man da sieht, was es für eine gesellschaftliche Akzeptanz hat, dass jemand einfach nicht mehr gerade auslaufen kann.
Genau, und das ist vielleicht aber auch genau der richtige Moment, Behandlung durch die Polizei, um so ein bisschen eine Unterschiedlichkeit zwischen Deutschen und deutsch scheinenden, knalldeutschen Menschen und Migra-Leuten zu skizzieren. Denn natürlich ist vollkommen klar, weiß auch jede und jeder, dass migrantisch gelesene Personen von der Polizei oft sehr anders behandelt werden. Und mit anders meine ich jetzt hier nicht granatenhaft gut. Die gleiche Situation, so als weißdeutsche Person, ein bisschen betrunken, wird man dann zu nach Hause gefahren. Die kann komplett anders und sehr katastrophal enden, wenn man etwa nicht weiß ist oder migrantisch gelesen. Das wissen wir auch. Und vielleicht kann man in dem Kontext sagen, dass es eine Verschiebung gab. Interessanterweise sogar beim 1. Mai. Das habe ich irgendwann beobachtet und es ging auch so halb durch die Presse, aber nur wirklich so halb, wenn ich mich richtig erinnere. Denn irgendwann waren das halt nicht mehr so linksautonome Punks und irgendwelche politisch Engagierten, die gegen die Gesellschaft aufbegehrt haben beim 1. Mai und dann eskaliert haben, der schwarze Block autonome, bla bla bla. Sondern irgendwann haben sich darunter auch wütende Migra-Kids gemischt. Und zwar mit einem anderen Angang. Ja, würde ich jetzt gar nicht sagen, dass die nicht auch eine politische Ebene mit dabei hatten, aber da wurde relativ deutlich, hier wird Druck abgelassen, findet ein Ventil statt, das weit hinausgeht über, jetzt lass uns mal irgendwie mit den revolutionären Zellen Kommunismus einführen, sondern es war viel more basic, also viel basaler, da war eine Wut, die bei diesen jungen migrantischen, meistens Männern, deutlich geworden ist. Ich war 2 oder 3 Mal, habe ich das aus der Halbdistanz beobachtet. Und da ist eine Wut deutlich geworden, wo du genau gemerkt hast, okay, hier passiert gerade was. Hier gibt's eine Entladung von etwas, was sich irgendwie vorher aufgeladen hat.
Ja, und ich finde, wenn man jetzt so dieses Bild des Dorfpunkers, der auf dem Dorfplatz steht und Bier trinkt, im Kampenmahn sich reinzieht, dann würde ich schon sagen, das ist der Klassenkampf oder das Bild des Klassenkampfes vielleicht von 1970 oder 80. Und heute würde ich mit Klassenkampf sofort, und da finde ich, unterscheiden sich dann auch nochmal die Räume, weil das, was dieses Bild, was du auf der Straße so im Wandel des 1. Mais miterlebt hast, geht mir so ein bisschen im Internet so, wo es dann auch Frauen sind, was ich total interessant finde, dass es dann halt auch so ein Safe Space ist, wo Frauen auch mal dieser Ungerechtigkeit, die sie erlebt haben, gerade so Migra-Bubble ist ja riesig dort, einfach mal Raum schafft. Und das finde ich total interessant, dass es halt heutzutage ein Wort ist, das mit den ganzen Ungerechtigkeiten, die in unserer Gesellschaft stattfinden, halt nicht mehr mit dem Punker irgendwie aus Leipzig nur konnotiert ist. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht auch Punker gibt, die strugglen. Aber ich glaube, dass es heute eine ganz andere Gesellschaftsgruppe betrifft. Was ich trotzdem interessant finde, ist, warum wird aber Sylt, weil auf Sylt ist ja ganz viel so trotzdem so überzeichnet dieses Bild, für das Deutschland in seiner schlechtesten Form steht, würde ich jetzt mal sagen. Also so dieser geflippte Tanga, den die Leute dann so als Sylt
herablassende
auf dem Auto hinten drauf haben. Und das ist schon so als Erkennungszeichen so diese Sylt-Insel haben. Und da ist ganz viel für mich drin, wo ich denken würde, trifft es nicht in einer Wut, die man hat auf ein Land, das Ungerechtigkeiten fördert auch in vielen Bereichen, da am ehesten die Gruppe, die das, also ich verstehe gar nicht, warum das gar nicht wahrgenommen wurde. Ist es so ein bisschen dieses, was Hengami meinte, so, dass da fährt man einfach sehr, sehr lange hin und dann sitzt man halt in Krampen, oder?
Also ich glaube, da sind viele Vorurteile über Sylt auch mit dabei und natürlich ist dieses Klischee in den Köpfen und in den Medien, was Sylt angeht, das ist mühevoll zusammengetragen worden von einer Vielzahl von Menschen. Aber natürlich bleibt es schon noch ein Klischee und Vorurteile bis zu einem bestimmten Grad. Ab einem bestimmten Grad ist es aber auch wirklich so, dass natürlich wer irgendwie da am Strand um 11 Uhr morgens irgendwie einen neuen Champagner für 27 Euro das Glas trinkt, da weiß man schon, okay, das ist jetzt eher nicht jemand, der so im täglichen Leben den Mega-Struggle hat, seine Miete zu bezahlen, vorsichtig gesagt. Oder der jetzt keine Wohnung findet, weil das Budget irgendwie nicht ausreicht in München. Das ist schon eine bestimmte Gruppierung. Ich glaube aber, dass es schon wichtig ist, ein bisschen zu unterscheiden, dieses Symbol einerseits und der tatsächliche Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit. Und da, glaube ich, könnte man auf Sylt gar keinen echten Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit starten, weil das für sich genommen schon einfach nur eine Bühne ist. Das ist für alle Beteiligten eine Bühne. Sylt ist gar kein Urlaubsort, sondern eine Bühne, wo ist, und das finde ich dann auch wieder interessant, eigentlich fast nichts anderes passiert als durchknallen, ausrasten auf reichen Art. Ja, also dieses dann, das ist so ein Wochenende hinfahren.
Das ist etabliertere Ausrasten.
Genau. Das ist so Mini The Purge für 48 Stunden und 2000 Euro Kosten. Und so ein bisschen so. Und da glaube ich schon, dass es gar kein richtiger Ort ist, um jetzt einen Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit aufzunehmen. Wahrscheinlich noch nicht mal symbolisch. Ich glaube aber, wir müssen unbedingt darüber sprechen, über diese Funktion von solchen Räumen und Zeiträumen, wo man ausrasten kann. Und da gibt es eine Vielzahl von historischen Parallelen, die da drauf führen. Natürlich haben wir so ganz früher irgendwie so Maskenbälle, wo auch ganz klar ist, die Maske in so einem Karnevalskontext, die macht dich nicht wiedererkennbar. Und dadurch hat man automatisch weniger Verantwortung. Deswegen kann man da alles Mögliche machen und wird nicht erkannt. Ja, der Klassiker ist dann halt so, dass man irgendwie fremd geht oder knutscht und dann weiß man ja gar nicht mehr, wie aufregend. Und da ist aber ein bisschen die Verantwortung nicht da. Und man zieht die Maske wieder ab und dann ist klar, man war zwischendurch jemand anders. Das ist so eine Linie. Es gibt aber auch eine andere politische Linie, die mit Kapitalismus, die mit Klassenkampf zu tun hat. Ich würde hier mal Siegfried Krakauer ins Spiel bringen. Einen sehr wichtigen Schriftsteller und Soziologen, so muss man es ausdrücken, der 1930 sein Buch geschrieben hat, das Wichtigste, das er geschrieben hat, Die Angestellten. Und da hat er ziemlich deutlich gemacht, dass Urlaub und Wochenende, also so Räume, um sich mal gehen zu lassen, um mal die Sau rauszulassen, wie du sagst, eine Art Ablenkungsmanöver sind vom Klassenkampf. Er spricht da von Pläsierkaserne.
Es erinnert mich total an KIZ, die mal einen Track gemacht haben, Boom, 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 wo es eine Zeile gab, die hieß, vor der Glotze sauer auf die scheiß Sozialschmarotzer, anstatt auf den Chef, der mit dem Geld aus eurer Arbeit seiner Tochter noch einen Lamborghini kauft, Alter, dann verdient ihr es auch. Und stattdessen regt ihr euch lieber über Brangelina auf. Dieses, dass man so geplant mäßig jemandem Raum gibt und sagt, hier kannst du dich aufregen, reg dich doch über die scheiß Sozialschmarotzer auf, gib dir doch hier, nimm doch hier den Raum durchzudrehen, das merkst du in anderen Räumen nicht, dass du eigentlich verarscht wirst. Und ich würde schon sagen, da ist natürlich neben dieser sozialen Ungerechtigkeit in der Leistungsgesellschaft auch ein bisschen dieses drin, was ich vorhin schon meinte mit, wie schafft man die 40-Stunden-Woche? Naja, wenn freitags irgendwie After-Hour, dann Cocktail und dann besoffen sein bis Samstagmittag und dann ausnüchtern am Sonntag und Montag wieder bereit für die nächste 40-Stunden-Woche. Da ist schon auch was drin, wo man sich überlegen kann, okay, inwiefern hilft es in der Gesellschaft wirklich und inwiefern knebelt sich die Gesellschaft dadurch natürlich auch total?
Ja, da kann man fast fragen, wird dieses Grundrecht auf Durchdrehen einfach so klein und so temporär und so örtlich begrenzt gehalten, damit es nicht übergreift? Ne? Also Leute, die jedes Wochenende saufen gehen, die machen tendenziell eher keine Revolution. So ein bisschen Brot und Spiele der Moderne. Ne? Das ist ja auch so, dass diese Freiräume, die sind so ein Ventil, wo man richtig Aggressionen ablassen kann und die sind dann vielleicht auch diese Aggressionen gar nicht gerichtet gegen die Verursacher, die diesen Druck aufgeladen haben, sondern gegen sonst wen oder gegen irgendwas. Und deswegen ist eigentlich in, glaube ich, vielen Diskussionen so rund um Klassenkampf und rund um den Umbau der Gesellschaft, das sind jetzt nicht unbedingt meine Diskussionen, muss ich noch dazu sagen, weil ich eher der sozialen Marktwirtschaft anhänge, aber diejenigen, die so einen Umbau der Gesellschaft wollen, die stehen diesem Raum zum Ausrasten manchmal durchaus kritisch gegenüber. Die wollen manchmal gar kein Ventil haben, wo der Kapitalismus weiterlebt und weiter existieren kann, weil er so viele schöne Ventile gibt. Die wollen eigentlich, dass der Druck so hoch wird, dass er irgendwann komplett eskaliert und detoniert.
Wenn man sich das jetzt aber überlegt und sagt, okay, gerade in der Corona-Zeit würde ich sagen, dass es diese Ausrastmöglichkeiten vielleicht nicht so gab wie sonst in der Gesellschaft. Also es gab ja viel, so Clubs wurden geschlossen, die Fußballstadien waren leer und man saß zu Hause, die Arbeit war noch die gleiche und so das Leistungspensum war noch da, dass man irgendwie abgearbeitet haben musste. Dann gibt es ja auf jeden Fall Statistiken, dass es den Menschen einfach psychisch deutlich schlechter ging, die Kapazitäten für Therapien gingen krass nach unten, weil die Leute so ein Angebot wahrgenommen haben, dass es irgendwann tatsächlich gar nicht mehr ging, das zu erfüllen. Und da würde ich halt schon sagen, egal wie sehr man dahinter blicken kann und sagen kann, ha, 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 das ist nur ein Trick eures bösen Chefs oder der Chefin, die wollen, dass ihr leistungsfähiger seid, würde ich schon auch gerne so ein bisschen erwähnt lassen, dass ich bin selbst auch ein Fan von Ausbrechen. Ich kenne das total, dieses Gefühl von, man kann nicht immer so funktionieren, wie das von einem erwartet wird. Und man will das vielleicht manchmal auch einfach
und
nicht.
Und was ist denn da deine Ebene des Ausbrechens? Was ist, wo?
Feiern gehen, tanzen gehen, einfach mal eine Nacht durchmachen, nicht so funktionieren, wie man zu funktionieren hat. Und auch wenn ich das total schön finde, sonntags auf den Flohmarkt zu gehen, in Berlin gibt es so eine magische Stunde am Sonntag, die ist, würde ich sagen, zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr, da treffen sich die Flohmarktpärchen und die jungen Familien und die Nachtigallen.
Die übrig gebliebenen.
Die Nachtigallen und die Lerchen treffen sich in dieser einen Stunde. Und es ist eine total magische Zeit und ich kann beiden Welten total was abgewinnen, weil ich verstehen kann, dass man manchmal auch einfach nicht funktionieren will und dann will man nicht, dass alles in geregelten Bahnen läuft. Und ich finde das gut. Ich finde sogar, wenn wir darüber jetzt reden, dass es gar nichts ist, wo man jetzt sagt, oh, das ist ein super wichtiges Statement für alle Menschen, die gern feiern. Weil ich finde, das ist in unserer Gesellschaft so etabliert, wie so ein Lebensstil nur etabliert sein kann. Und das finde ich aber eigentlich toll, dass es so etabliert ist. Ich finde, das ist eine Errungenschaft unserer Gesellschaft, dass man sagt, Ausbruch gehört dazu und ist wichtig und ist völlig in Ordnung in einem Maß.
Ja, da direkt daran angrenzt ja eine sehr unterschiedliche Definitionen von diesem Durchdrehen. Also dass Räume des Durchdrehens, dass dieses Grundrecht auf Durchdrehen natürlich jede Person selbst definiert, ist auch klar. Du sagst jetzt eben so ein bisschen analog zum Punk, verschwende deine Jugend, damit ist ja auch einfach gemeint, einfach sich überhaupt nicht um morgen zu kümmern, sondern jetzt irgendwie auch alle möglichen Substanzen einzuschmeißen und zu trinken, was auch immer man bekommen kann, und sich ins Nachtleben reinzustürzen, ohne jetzt an irgendwas anderes zu denken, als nur an genau diesen Moment. Das ist auch eine Form des Durchdrehens.
Und ich erinnere mich gerade an letzte Woche an den Metzgersohn, der sagt, er hat halt im Suff dann irgendwie so seine Ausrutscher, seine veganen Ausrutscher gehabt. Das finde ich schon lustig, weil das zeigt so ein bisschen auch, und das muss man auch statistisch sagen, der Alkoholkonsum sinkt in den letzten Jahren drastisch. Im Vergleich zu den 70er Jahren ist er etwa um ein Drittel gesunken. Das heißt, 10,2 Liter reinen Alkohol. Ich habe am Anfang gedacht, 10,2 Liter Alkohol. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, wow, das ist aber wenig. Toll, dass die Leute so wenig trinken. Aber reinen Alkohol trinken VerbraucherInnen in Deutschland durchschnittlich. Und das finde ich schon krass, dass es trotzdem gesunken ist die letzten Jahre. Das heißt ja, dass es noch andere Ventile geben muss, als einfach nur, sage ich jetzt mal, das Feiern. Und da kommst du dann ins Spiel, weil das ja für dich, also ich finde, du trinkst relativ wenig, Drogen nimmst du gar nicht. Also du bist so... das sind nicht deine Ventile, aber es gibt ja auf jeden Fall noch andere Ventile, die du dann wahrnimmst.
Ja, also meine ganz konkreten Ventile, die unterscheiden sich, glaube ich, immer mal so. Eine Zeit lang, ich glaube, viel spießiger geht's gar nicht mehr und viel bürgerlicher. Aber eine Zeit lang habe ich total Bock gefunden darin, alleine zu wandern. Dass ich einfach so einen schweren Rucksack hatte, wo alles drin war und ich war einfach unterwegs. Und da habe ich, das war wirklich mega anstrengend, weil ich natürlich völlig dämlich gepackt habe, einfach viel zu viel und noch immer ein Zelt, ich habe nie im Zelt geschlafen, aber eins dabei. Und da habe ich mich so mega ausgepowert, wo ich 3 Wochen gewandert bin. Und ich glaube, es war auch eine Form von diesem Ausbrechen. Ich wusste nicht, wo lang. Das ist natürlich so ein bisschen, also damit kann man jetzt nicht angeben in der Umkleidekabine, wie geil man ausrastet. Aber das ist vielleicht genau der Punkt. Es gibt so viele unterschiedliche Arten auszurasten, weil die eine Person, die geht halt dann irgendwie Cardio machen im Fitnessstudio, so ein bisschen übertrieben. Und die nächste Person geht dann einfach auf irgendein Sportevent und kloppt sich da. Ja?
Weiß ich auch gar nicht, ob ich sagen würde, damit kann man niemanden, ich glaube, das ist inzwischen heute auf Partys und das zeigt ja auch die Statistik, dass es einfach Alkohol nicht die universelle Lösung für die meisten Menschen oder für viele Menschen inzwischen ist. Und dann würde ich halt schon sagen, alles, was hilft, hilft. Und wenn das Menschen hilft, exzessiv joggen zu gehen jeden Morgen, obwohl ich Joggen wirklich hasse und es nicht nachvollziehen kann, dass man das macht, würde ich halt trotzdem sagen, ich bin der größte Fan vom Joggen, wenn Leute sagen, es hilft mir, weniger durchzudrehen. Weil ich glaube, dass wir alle, also zumindest geht es mir so, ich kämpfe permanent gegen nicht durchdrehen und nicht irgendwie going wild und nuts an.
Ja.
Und da Sachen zu finden, die einem helfen, ich habe das auch manchmal beim Kochen, das finde ich total wichtig. Und was mir da aufgefallen ist, ist, dass das Internet eine total große Rolle spielt und ein Raum ist. Ich habe es vorhin schon mal so kurz angesprochen, aber ich finde, dass es tatsächlich hier fast eine eigene große Erwähnung verdient hat.
Definitiv, ja.
Nämlich dieses Maskenelement, das du vorher beim Karneval angesprochen hast, finde ich im Internet nämlich mit anonymen Accounts auch total krass. Und mir ging das lange auf Twitter so, dass das für mich so der Raum war, wo ich mal so mein Sondermüll, die Gedanken, die die ganze Zeit im Kopf kreisen und kreisen und kreisen, rauslassen kann.
Das hat ja sogar einen eigenen Namen. Online-Recht auf Durchdrehen wäre dann Shitposting quasi, das Online-Durchdrehen, wo man einfach irgendwas schreibt, um irgendwie zu provozieren und was rauskotzt und sich gar nicht so über die Folgen im Klaren ist. Das finde ich auch ganz spannend. Aber wenn du jetzt sowas sagst wie deine Situation, manchmal rastest du aus beim Kochen oder andere beim Joggen, dann muss man, glaube ich, schon sagen, gibt's eine Art Schieberegler, ne? So, also, weil unter Durchdrehen verstehen dann andere Leute vielleicht was ganz anderes. Das ist auch ganz, ganz lustig. Ich habe einen Roman mal gelesen von einem Mann namens Eiren. Strobo hieß der. Der ist recht bekannt geworden, weil sich Helene Hegemann von dem inspirieren hat lassen. Und was daran spannend war, war, dass Eiren relativ nah an seinem echten Leben geschrieben hat, offenbar. Und der hat mir eine völlig andere Größenordnung von Ausrasten, von Durchdrehen gezeigt. Weil ich dachte bis dahin, ach ja, ab und zu drehe ich auch mal so ein bisschen am Rad und so. Ich wusste schon, dass ich ein bisschen harmloser unterwegs bin. Und ja, wenn heute das Wandern ist, dann merkt man schon, ich bin jetzt nicht der professionelle Durchdreher. Aber der hat einfach so eine völlig andere Größenordnung von Durchdrehen skizziert, die wahnsinnig drogen- und sexlastig und auch teilweise problematisch für ihn selbst waren in ganz vielen Dimensionen. Und ich glaube, es gibt schon, also da muss man von dem Grundrecht auf Durchdrehen sagen, es ist schon ein Schieberegler zwischen irgendwie die Milch ein bisschen zu lange aufkochen lassen und bis hin zu die Chaostage persönlich schnupfen oder so. Ne? Also da gibt es schon einen Unterschied.
Total. Ich würde auch sagen, dass es auch da, wenn wir jetzt beim Internet noch ein bisschen bleiben, auch im Negativen diesen Schieberegler gibt, dass man eben sagt, okay, für manche ist Durchdrehen eben mal einen wilden Gedanken aussprechen im Internet, für andere ist im Internet Durchdrehen irgendwie 24/7 Frauen beleidigen, irgendwelche illegalen Dinge im Internet bestellen und aus sich auf Seiten rumtreiben, die einfach hoch strafbar sind. Und da würde ich halt auch sagen, okay, es gibt diesen Schieberegler, der auch irgendwann, es gibt es ja aber auch im echten Leben, es gibt die Leute, die saufen, und dann noch ein bisschen rempeln und es gibt die Leute, die saufen, rempeln und halt dann Leute verprügeln. Und auch da würde ich sagen, finde ich es gut, dass wir inzwischen als Gesellschaft zwar so diese Leute haben, die da so ein bisschen drüber rausbrechen und den Bogen überspannen, aber eigentlich einigt man sich in einem Raum, wie sehr alle hier zusammen durchdrehen.
Ja.
Und das finde ich voll gut, dass es inzwischen so nonverbale Kommunikation gibt beim Durchdrehen, dass man sagt, das ist hier völlig in Ordnung. Das ist das Durchdrehen in dem Rahmen, wenn wir jetzt bei diesem Weidebeispiel bleiben, hier ist ein Zaun gezogen, aber keiner klettert über den Zaun und macht außerhalb dieses Zaunes irgendwas, weil wir bleiben innerhalb des Zaunes, was auch immer dieser Zaun bedeutet oder dieser Acker oder diese Weide bedeutet. Und ich glaube, dass das viel wichtiger ist, als zu sagen, wir brauchen Durchdrehen nicht mehr. Ja. Also zu sagen, okay, Durchdrehen, das Durchdrehen an sich war schon immer, ist es schon immer die Errungenschaft unserer Gesellschaft. Wir dürfen uns diesen Raum schaffen, uns Luft zu machen, aber mit Regeln.
Ja, das ist ja bei The Purge in homöopathischen Dosen, zumindest was diese Filmreihe und Serie angeht, auch ganz ähnlich. Wenn man sich das nochmal auf Sylt bezieht, dann ist es eigentlich ziemlich klar, okay, wer Dosen wegräumt, der purgt jetzt nicht so überragend krass. Und in dem Film ist es einfach so, dass es nach einer bestimmten Zeit wieder aufhört. Auch das ist vielleicht eine sehr kleine und schmale Regel, aber es ist immerhin eine Form von Regel. Und damit ist es vielleicht, obwohl es eine Dystopie ist, obwohl es eine Satire sein soll und ein Splatter-Psycho, Horror, was auch immer sein soll, ist es dann doch eine ganz gute Parallele. Vielleicht aber gar nicht zu Deutschland. Ne? Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind in Deutschland so ein bisschen unterpurged. Jetzt gerade im Vergleich zu so Frankreich zum Beispiel, wo Demonstrationen schon deutlich aggressiver sind und auch deutlich mehr. Also der Klassiker als Beispiel ist, da sind die Bauern dann gegen McDonald's, demonstrieren davor und zünden es einfach an. Wo ich sage, krass, wow, okay, das ist nochmal eine andere Größenordnung.
Machen die so Milch in Gulli, so wenn die richtig wütend sind.
Ja, und das ist dann aber schon das Maximum. Ja. Das ist dann schon, in Deutschland ist man, das gibt ja dieses Zitat von Lenin, der deutsche Anarchist kauft sich eine Bahnsteigkarte, bevor er eine Bombe auf den Zug schmeißt. Und das scheint auch bei diesem Purge-Element eine Rolle zu spielen. Ja, Bauern hier, wenn sie ganz böse sind, dann blockieren sie mit dem Trecker eine Kreuzung und hupen dazu. Und in Frankreich ist es schon mal mit anderen Bandagen.
Ich erinnere mich, wir waren vor ein paar Wochen in Paris, genau an dem Sonntag, an dem Macron wiedergewählt wurde. Und wir waren kurz nach Wahlende in einem Laden und die meinten, geht jetzt bitte schnell nach Hause, schnell ins Hotel, es kann, wir wissen jetzt nicht, was passiert.
Ja.
Und es war ein Wahltag, natürlich muss man sagen, okay, klar, die Angst, dass Le Pen das gewinnt und da irgendwie was groß, aber es war eine aggressive Grundstimmung und wenn man sich überlegt, dass im letzten Jahr wir genau die gleiche Situation in Deutschland hatten, dann würde ich schon sagen, bei einer Kanzlerinnenwahl in Deutschland ist es jetzt nicht so, dass man danach sagt, bitte geht sofort nach Hause. Oder wenn Olaf Scholz Kanzler wird, dann weiß Gott, ob ihr da noch sicher seid auf den Straßen.
Ja, ja, naja, die Läden haben da einfach, wie in Berlin beim 1. Mai, haben die Läden dann einfach so ihre Schaufenster vernagelt und Sachen davor gemacht. Das ist also so ein bisschen zum Unterschied, der ist ja auch ikonisch, der tausendmal beschrieben worden, zwischen Frankreich und Deutschland, was so Aggressionen angeht. Aber vielleicht, du hast diese These auch mal aufgestellt, haben wir als Gesellschaft inzwischen einfach ein besseres Anger-Management?
Ja, und zum Teil würde ich sagen, ist es schon so. Also wenn ich jetzt gerade Deutschland und Frankreich nebeneinander stelle, dann würde ich nicht sagen, wie unterentwickelt sind wir denn in Deutschland, dass wir nicht irgendwie den ganzen Tag Autos anzünden. Das würde ich nicht sagen. Ich würde schon sagen, dass der Drang, Autos anzuzünden, eh nicht der richtige ist, wenn man über Anger-Management spricht. Mhm. Ich glaube aber, und da würde ich dann halt mit einem kleinen Zusatz schon das auch nicht ganz so stehen lassen und sagen, unser Anger-Management ist in Deutschland einfach so gut. Man sieht schon gerade, dass die psychische Belastung auch in unserem Land extrem hoch ist. Es müsste deutlich mehr Therapieplätze geben. Die Menschen sind auch emotional in gewisser Weise am Limit. Und dann würde ich halt sagen, okay, es ist vielleicht, inzwischen geht es zurück, dass es irgendwie große Demos gibt, die so eine extensive Gewalt erleben. Aber solange die Leute übermannt sind mit ihren Emotionen, das ist ja nichts anderes, als am Ende zu sagen, okay, man schaut nicht durchzudrehen, dann finde ich es fast schlimmer, wenn sie im Leisen, im Stillen, hinter verschlossenen Wänden durchdrehen. Weil diese Vorstellung, dass es vielen Menschen gerade jetzt in dem Moment aus den unterschiedlichsten Gründen, und wir leben in Zeiten, in denen es jeden Grund gibt, panisch zu werden, dass diese Menschen das so still verarbeiten und nicht richtig hinbekommen und ewig auf Therapieplätze warten, um das zu verarbeiten, da würde ich halt sagen, muss man genauer hinhören. Und nur weil die Menschen halt keine Autos mehr anzünden oder Steine werfen, ist das Problem nicht gelöst. Das Problem sehe ich nach wie vor.
Das ist auch so. Ich würde aber das vielleicht ein bisschen aufbohren, ein bisschen internationaler betrachten und schon sagen, wir haben inzwischen doch ein besseres Anger-Management in vielen Gesellschaften auf der Welt. Wenn ich mir so eine wirklich internationale Bewegung anschaue, wie Fridays for Future, dann sind das ja wütende Jugendliche. Und das sind wütende Jugendliche, die vor Augen haben, dass irgendwann die Welt nicht mehr bewohnbar ist. Also die wirklich allen Grund hätten, mega wütend zu sein. Und trotzdem ist diese große Bewegung, auch mit diesem ganzen Pathos, der da vollkommen zu Recht drin ist, mit den Ansprachen von Greta Thunberg, die dann vor den Vereinten Nationen sagt, how dare you, also wirklich auch emotional ganz intensiv, sind das trotzdem Leute, die ihre Wut ziemlich gut ummünzen, ziemlich gut umsetzen in ein Instrumentarium, um die Welt zu verändern. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch diese Spur, dass man Wut inzwischen besser nicht nur bewältigen kann, es gibt vielleicht mehr Instrumente, die Menschen haben im Durchschnitt, was die jüngeren Generationen angeht, viel eher die Fähigkeit zu sagen, oh, ich muss mir professionelle Hilfe hören, ich habe hier so ein Wutproblem. Das ist viel häufiger geworden, ja, vor 40, 50 Jahren war das eine völlig undenkbar, dass man, ich bin doch nicht wahnsinnig, ich gehe doch nicht so in die Therapie. Und es ist heute viel normaler, weil man viel häufiger drüber spricht, einerseits. Und andererseits ist es ganz offensichtlich so, dass es viel mehr Instrumente gibt, um die Wut produktiv umzusetzen und wirklich was zu verändern.
Und da beobachte ich total, natürlich erlebe ich das auch so ein bisschen als Frau im Internet mit, wie man dann irgendwie Allies findet, wie man Leute findet, die sich miteinander verschwestern und die helfen in solchen Momenten, weil man, sag ich mal, diese Geschichten, diese Ungerechtigkeit nicht nur alleine erlebt, sondern sich dann irgendwie so zusammenfinden kann. Ich finde aber auch, dass so große Events, Online-Events, Petitionen, das sind alles so Momente, bei denen ich mir denke, wenn Leute jetzt nicht maximal verzweifelt sind und wirklich nur noch eine Therapie oder eine Einweisung oder ich sag mal wirklich so dieses, wir sind hier wirklich Millimeter vom komplett verrückt werden. Wenn wir davor nicht sind, dann glaube ich, passiert ja ganz viel vorher an Ungerechtigkeit, an traumatischen Erfahrungen, die mit sowas eben zumindest anders eingefärbt werden können. Wenn du siehst, okay, ich kann hier Teil sein, ich kann hier eine Gegenbewegung starten, ich kann helfen oder ich kann mir anhören, wie andere helfen und komme so ein bisschen raus aus diesem Moment. Ich nehme jetzt bildlich fürs Internet, aber auch gesprochen, den Stein in die Hand und werfe damit die Scheibe ein.
Ja, und da sind wir an einem Punkt, wo wir uns, glaube ich, ganz gut erklären können, warum viel von der Wut, die früher einfach so umgesetzt wurde, so extrem destruktiv, heute sehr viel besser bewältigt werden kann. Und wenn es nur, in Anführungszeichen, weil es nicht nur ist, dass man über soziale Medien, wie du sagst, Allies findet, Verbündete, dass man vielleicht als eine marginalisierte Person plötzlich merkt, ich bin damit gar nicht so alleine, sondern ich finde andere Menschen, denen es ähnlich geht und ich kann etwas dagegen tun. Und das sind natürlich das Gefühl der Selbstwirksamkeit, etwas dagegen tun zu können, was ganz viel mit sozialen Medien zu tun hat und mit dem Internet zu tun hat. Das ist ein sehr gutes Ausgleichsmoment gegen zu viel Druck, den man vielleicht früher nur mit Durchdrehen hätte bewältigen können.
Das waren unsere Gedanken zu dem gesellschaftlichen Grundrecht auf Durchdrehen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt diese Woche, Leute. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin bleibt gesund und wir freuen uns riesig, wenn ihr unseren Podcast eine Person, die ihr in eurem Umfeld habt und die das vielleicht auch mal hören müsste, aber uns noch nicht kennt, weiterempfehlt. Das würde uns total freuen. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch abonnieren und bewerten und uns auf unseren sozialen Kanälen Nachrichten schreiben, weil das ist die kleine Neuheit. Ihr könnt jetzt die Sprachnachrichten einfach direkt auf Twitter oder auf Instagram auf unsere Kanäle schicken und wir werden die dann in Zukunft in die Sendung packen, wenn es gut reinpasst und ihr könnt dann praktisch Teil dieses Podcasts sein. Macht's gut, bis nächste Woche.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.